Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, Freunde und Besucher, ganz herzlich willkommen zu dieser Abendstunde, zu dieser Bibelstunde, in der wir erneut unter dem Wort Gottes sitzen dürfen und dieses Privileg genießen, sein Wort zu hören, Gemeinschaft zu haben und ihn auch im Gebet zu suchen. Und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir das Buch der Offenbarung Jesu Christi aufzuschlagen. Wir wollen heute fortfahren und durch Gottes Gnade auch die ersten 8 Verse des 7. Kapitels studieren. Offenbarung Kapitel 7. Wir wollen heute die Verse 1 bis 8 gemeinsam lesen und im Anschluss beten. Hier heißt es: Nach diesem sah ich 4 Engel auf den 4 Ecken der Erde stehen, die 4 Winde der Erde festhielten, damit kein Wind wehe auf der Erde, noch auf dem Meer, noch über irgendeinem Baum. Und ich sah einen anderen Engel von Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Und er rief mit lauter Stimme den 4 Engeln zu, denen es gegeben worden war, die Erde und das Meer zu beschädigen, und sagte: Beschädigt nicht die Erde, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte, aus jedem Stamm der Söhne Israels, aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Ruben 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Gad 12.000, aus dem Stamm Asser 12.000, aus dem Stamm Naphtali 12.000, aus dem Stamm Manasse 12.000, aus dem Stamm Simeon 12.000, aus dem Stamm Levi 12.000, aus dem Stamm Issachar 12.000, aus dem Stamm Sebulon 12.000, aus dem Stamm Josef 12.000, aus dem Stamm Benjamin 12.000 Versiegelte. Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Unser Gott und Vater, wir beugen uns an diesem Abend erneut vor dir im Namen deines Sohnes Jesus Christus, und wir bekennen unsere Abhängigkeit vor dir. Herr, du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und bevor diese Erde war, wusstest du schon, wie diese Erde sein wird und wie die Menschen auf dieser Erde leben werden. Und du wusstest auch schon das Ende dieser Erde, noch bevor das Anfang war, der Anfang war. Und wir danken dir, dass du uns in der Offenbarung auch das Ende offenbart hast und dass du auch diesen Text gegeben hast, in dem wir verstehen und sehen können, dass du deine Bundesverheißung, dein Versprechen an deinem Volk wirklich aufrechterhältst. Und wir möchten dich bitten, dass du uns durch deinen Heiligen Geist heute unterweist und dass wir diesen Text richtig verstehen, so wie du ihn hast aufschreiben lassen, so wie du ihn durch deinen Geist hast niederschreiben lassen, auf dass wir erbaut werden, auf dass dein Name verherrlicht wird und auf dass dein Reich dadurch gebaut wird. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Das Buch der Offenbarung scheint manchmal ein sehr trostloses Buch zu sein. Wir gehen in unserem Hauskreis durch die Offenbarung durch, also immer die Themen, die wir am Mittwoch durchgesprochen haben, die behandeln wir dann auch im Hauskreis, in einem kleinen Kreis, und versuchen sie zu vertiefen. Und dann kam, ich glaube, beim letzten oder vorletzten Mal der Gedanke auf oder der Satz: Das ist ja ziemlich deprimierend, was jetzt die nächsten Wochen und Monate folgen wird in der Offenbarung. Nun, teilweise stimmt es, aber wir werden merken, dass in unserem Studium der Offenbarung werden wir immer wieder auf Oasen der Gnade Gottes stoßen. Immer wieder werden wir inmitten von Gottes Gericht seine Gnade hervorstrahlen sehen. Wir werden immer wieder sehen, wie Gott inmitten seines Zornes an seinen Gnadenbund denkt. Ich verweise immer wieder darauf hin, was wir in Offenbarung Kapitel 4 von Gott gesehen haben. Offenbarung Kapitel 4 offenbart uns den, der auf dem Thron sitzt. Und Johannes sieht den, der auf dem Thron sitzt, wie er sich als der gerechte Richter der ganzen Erde gesetzt hat, um die Erde zu richten. Aber wir sehen auch um den Thron herum einen Regenbogen, was uns zeigt, was uns offenbart, dass Gott inmitten seines Zornes, inmitten seines Gerichtes an seinen Gnadenbund denkt. Inmitten seiner Gerichte begegnet uns auch immer wieder neu sein Erbarmen. In dem Öffnen der ersten fünf Siegel haben wir Gottes Gericht gesehen, in dem er Krieg, in dem er Hungersnöte, in dem er Seuchen auf diese Erde sendete. Wir haben in dem fünften Siegel gesehen, wie Menschen in dieser Zeit aufgrund des Wortes Gottes getötet werden. Und das Gericht des sechsten Siegels beinhaltet dann den großen Tag des Zornes Gottes, in dem große Naturkatastrophen diese Erde ereilen, in dem sich diese Erde verändert und aufgrund dieser Naturkatastrophen, aufgrund dieser Naturereignisse werden die Menschen in so eine Angst und in so einen Schrecken versetzt, dass sie sich wünschen werden zu sterben. Und das Besondere an diesem Gericht ist, dass die Menschen erkennen werden, dass es der Zorn Gottes ist, dass dieses Gericht von Gott auf diese Erde gesendet wird. Verbergt uns, rufen sie zu den Bergen, vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Sie werden erkennen, dass es Gottes Gericht über sie ist. Und am Ende von Kapitel 6, Vers 17 rufen sie eine Frage aus. Und dort heißt es, denn gekommen ist der große Tag seines Zorns und wer vermag zu bestehen? Wer vermag vor Gottes heiligem Gericht zu bestehen? Wer kann vor seinem Gericht fliehen? Wer kann als gerecht erfunden werden? Wer wird vor Gottes Zorn gerettet werden? Das ist die Frage, welche die Gottlosen hier stellen. Und das siebte Kapitel, das wir heute und so Gott will auch nächste Woche studieren werden, beschäftigt sich mit genau dieser Frage. Gott beantwortet die Frage, wer kann bestehen? Gott beantwortet diese Frage. Und Gott beschreibt in Kapitel 7 zwei Personengruppen, welche vor dem Zorn und vor dem Gericht Gottes bewahrt werden. Zwei Personengruppen, die vor dem Zorn Gottes bestehen werden aufgrund der Gnade Gottes. Nicht aufgrund ihrer Gerechtigkeit, nicht aufgrund ihrer Werke, die sie getan hätten, sondern aufgrund der Gnade Gottes. Die erste Personengruppe, die vor Gottes Zorn bestehen wird, die vor Gottes Zorn bestehen mag, finden wir in den ersten 8 Versen, die wir heute gelesen haben und die wir auch heute studieren wollen. Hier haben wir die Information, dass es sich um eine bestimmte Anzahl von Personen aus dem Volk Israel geht. Eine gezählte und ausgewählte Anzahl, nämlich 144.000 Personen aus dem Volk Israel, die von Gott gezählt wurden, die von Gott erwählt wurden, die von Gott versiegelt wurden. Das ist die erste Personengruppe, die wir in Kapitel 7 sehen, die vor Gottes Zorn und vor Gottes Gericht bewahrt werden. Die zweite Personengruppe finden wir dann im Anschluss in den Versen 9 bis 17 im Rest des siebten Kapitels. Hier finden wir eine ungezählte Menge von Menschen aus den Nationen. Kapitel 7, Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Also hier haben wir eine ungezählte Schar von Personen aus den Nationen, Heiden. Zuvor hatten wir eine gezählte Schar, 144.000 aus Israel. Jetzt haben wir eine ungezählte Schar aus den Nationen. Diese Personen, die wir ab Kapitel 7, Vers 9 sehen, sind Nationen, die in der großen Drangsalszeit getötet werden aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus. Das wird uns in Kapitel 7, Vers 14 berichtet. Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es, wer diese Personen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die, die aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Also diese zweite Personengruppe ab Vers 9 sind Nationen, Menschen aus den Nationen, die an Jesus Christus glauben, die gewaschen wurden durch das Blut des Lammes und die in dieser großen Drangsalszeit sterben werden als Märtyrer. Also wir haben die erste Personengruppe in den Versen 1 bis 8. Gezählte Menschen aus dem Volk Israel, die Gott sammelt und die Gott versiegelt. Die zweite Personengruppe in den Versen 9 bis 17 sind unzählige Menschen aus den Nationen, die von Gott gerettet werden. Und auch wenn sie sterben, stehen sie nicht unter dem Zorn Gottes. Auch wenn sie sterben aufgrund ihres Glaubens, bewahrt Gott sie dennoch im Heil, also ihr ewiges Leben. Sie werden bewahrt vor dem Zorn und vor dem Gericht Gottes. Hier zeigt Gott also, dass er inmitten seines Gerichtes Menschen rettet, Menschen bewahrt und Menschen versiegelt. Inmitten der Öffnung der sieben Siegel, inmitten von Gottes heiligem Zorn, rettet er Menschen. Das ist Gottes Erbarmen. Und wir sehen es auch häufig in der Bibel, dass Gott Menschen rettet mitten in seinem Gericht. Sehen wir es nicht bei Noah und der Flut? Ein großes Gericht über die ganze Erde. Und Gott rettet inmitten seines Gerichtes Noah und seine Familie. Sehen wir es nicht auch bei Lot und Sodom und Gomorra? Gottes Zorn und Gottes Gericht ergießt sich über Sodom und Gomorra, aber Gott erbarmt sich über Lot und seine Familie. Sehen wir nicht bei der Hure Rahab das Gleiche? Jericho wird gerichtet, ganz Jericho fällt zusammen, ihr Haus bleibt gerettet, weil sie ein purpurfarbenes Stück Stoff aus dem Fenster hält. Wir sehen es bei Josef in Ägypten. Und so können wir durch die Bibel gehen. Wir sehen es bei Jesus. All das ist möglich. Gott kann inmitten seines Gerichtes gnädig sein, weil Jesus Christus am Kreuz für die Sünde der Welt gestorben ist. Weil Jesus Christus den Zorn Gottes auf sich genommen hat, ist Gott in der Lage, gnädig und barmherzig zu sein, mitten in seinem Gericht. Bevor wir nun näher darauf eingehen, ist noch eine interessante Bemerkung zu machen hier in unserem Text. Ich denke, der Heilige Geist hat hier bewusst einen Unterschied gemacht oder wollte uns bewusst einen Unterschied aufzeigen zwischen Israel und den Nationen. Wir haben hier in den ersten 8 Versen geht es explizit um Israel. Und ab Vers 9 spricht Johannes von den Nationen. Und lesen wir nicht in den Briefen des Neuen Testaments und vor allem in Galater 3, Vers 28, dass es jetzt im Zeitalter der Gemeinde keinen Unterschied mehr gibt zwischen Heiden und Juden, zwischen Griechen und Juden? Lass uns ganz kurz Galater Kapitel 3, Vers 28 aufschlagen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Das Gleiche finden wir auch in Kolosser. Das heißt, jetzt im Zeitalter der Gemeinde gibt es überhaupt keinen Unterschied mehr zwischen Nationen und Juden oder sonstigen Personengruppen. Wir sind alle eins in Christus. Hier jedoch finden wir wieder einen Unterschied. In der Offenbarung Kapitel 7 finden wir einen Unterschied. Wir finden hier das Volk Israel separat genannt und wir finden hier die Nationen separat genannt. Hier sehen wir also erstens, dass Gott sein Versprechen an seinem Volk Israel hier beginnt zu erfüllen. Er sammelt sein Volk, er rettet sein Volk. Und zweitens können wir hieraus auch ableiten, dass die Gemeinde nicht mehr existiert, sondern dass die Gemeinde zuvor entrückt wurde. Denn hier gibt es wieder einen Unterschied. Hier redet Paulus von den Nationen. Also es gibt wieder einen Unterschied in dieser Zeit der Drangsal. Ein Unterschied zwischen Juden und ein Unterschied zwischen Heiden. Das ist nur eine Bemerkung nebenbei, die mir aufgefallen ist, die ich auch von dem Kommentar von Benedikt Peters übernommen habe. Nun sehen wir also in unserem Text in Offenbarung Kapitel 7, Vers 1 bis 8, die versiegelten Knechte aus dem Volk Israel. Und der Text liefert uns zwei Aspekte der Versiegelung. Als erstes die Bedeutung der Versiegelung wird uns in den Versen 1 bis 3 beschrieben. Was bedeutet es, dass die Knechte Gottes versiegelt werden? Und als zweites sehen wir dann die Gruppe der Versiegelten in den Versen 4 bis 8. Wer genau wird versiegelt? Und diese zwei Aspekte wollen wir nun gemeinsam betrachten mit Hilfe des Heiligen Geistes, um Gottes Gnade inmitten seinem Gericht zu erkennen, aber auch um Gottes Treue zu seinem Volk zu erkennen, was automatisch Auswirkungen auf dich und mich im Zeitalter der Gemeinde hat. Nun lasst uns zur Bedeutung der Versiegelung kommen. Die ersten 3 Verse. Hier heißt es, nach diesem sah ich 4 Engel auf den 4 Ecken der Erde stehen, die 4 Winde der Erde festhielten, damit kein Wind wehe auf der Erde noch auf dem Meer noch über irgendeinen Baum. Nach diesem, nach dem sechsten Siegel. Das heißt, hier passiert ein Cut. Immer wenn wir in der Offenbarung lesen, nach diesem, beginnt in gewisser Weise entweder ein neuer Zeitabschnitt oder ein neues Ereignis, eine neue Vision, die Johannes bekommt, die Johannes sieht. Das heißt, bevor das siebte Siegel geöffnet wird, sieht Johannes etwas Neues, etwas anderes. Bevor das siebte Gericht aus dem siebten Siegel hervortritt, sieht Johannes etwas, und zwar vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen. In den ersten vier Siegeln haben wir vier Reiter gesehen, vier Pferde und vier Reiter auf diesen Pferden, welche ausgesandet wurden, um das Gericht zu bringen. Sie wurden ausgesendet, um Gericht zu bringen. Jetzt sehen wir vier Engel stehen. Und zu stehen bedeutet in gewisser Weise eine Art von Ruhe. Die vier Pferde mit den vier Reitern haben Gericht gebracht. Die vier Engel bringen in gewisser Weise Ruhe auf diese Erde. Und die vier Ecken der Erde, das sind die vier Himmelsrichtungen. Damit sind die vier Himmelsrichtungen gemeint. Und die vier Winde, welche die vier Engel festhalten, Winde sind in der Bibel und vor allem im Alten Testament, stehen immer für große Bewegungen, große Ereignisse, die auf der Erde eintreffen, große Ereignisse, die auf der Erde stattfinden. Diese vier Winde beschreiben auch unter anderem Gericht auf dieser Erde. Das heißt in Jeremia, Kapitel 49, Vers 36, dort spricht Gott, und ich werde die vier Winde von den vier Enden des Himmels her über Elam bringen und es in alle diese vier Winde zerstreuen. Gott sagt, ich werde diese vier Winde von den vier Enden der Erde über Elam bringen, ich werde es richten, damit es zerstreut wird, damit es in die ganze Himmelswelt, in die ganze Himmelsrichtung auf dieser Erde zerstreut werden. Ich werde das Elam richten. Das heißt, diese vier Winde beschreiben große Ereignisse auf dieser Erde und gewisserweise auch Gottes Gericht. Diese vier Winde auf der Erde beschreiben ein weltumspannendes Ereignis. Ein weltumspannendes Ereignis. Und dass die vier Engel diese vier Winde festhalten, dieses Wort festhalten, es beschreibt, dass die vier Winde im Begriff sind, loszubrechen. Also sie müssen sie wirklich festhalten, wie man einen Hund festhalten muss, der etwas gespürt hat und loslaufen will. So halten die vier Engel diese vier Winde fest. Das heißt, das, was dann auf die Erde kommen soll, wird gewaltig sein. Und diese vier Winde, dass sie festgehalten werden, bedeutet, dass die endzeitlichen Ereignisse, die Gerichte, die durch das siebte Siegel kommen sollen, für eine kurze Zeit festgehalten werden, dass sie zurückgehalten werden, dass Gottes Gericht für eine ganz kurze Zeit stehen bleibt. In gewisser Weise eine, wenn man so will, kurze Verschnaufspause für die Menschen auf dieser Erde. Bemerkenswert ist hier auch zu sehen, nachdem im sechsten Siegel gewaltige Naturereignisse und Naturkatastrophen auf diese Erde gekommen sind, heißt es jetzt hier, dass die vier Engel diese vier Winde festhalten, damit sie die Erde und das Meer und die Bäume nicht beschädigen. Davor wurde der Himmel beschädigt in gewisser Weise, die Erde beschädigt, und jetzt sollen sie Gottes Gericht zurückhalten. Dass Gottes Gericht diese Erde nicht mehr beschädigt. Wir lesen nirgends mehr in der Offenbarung, dass diese vier Engel dann diese Winde loslassen und dass dann diese Gerichte ausbrechen. Aber wir können im Posaunengericht in Kapitel 8, Vers 7 und 9 Hinweise sehen, dass hier diese Gerichte kommen werden. In Offenbarung Kapitel 8, Vers 7 und 9 lesen wir, und der erste posaunte, und es entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte, und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite Engel posaunte, und etwas wie ein großer mit Feuer brennender Berg wurde ins Meer geworfen, und der dritte Teil des Meeres wurde wie Blut. Hier sehen wir, dass die Erde beschädigt wird, dass die Bäume beschädigt werden und dass das Meer beschädigt wird. Deswegen können wir davon ausgehen, dass hier sozusagen, auch wenn es nicht explizit im Text steht, die Engel die Winde loslassen und sie beschädigen die Erde, die Bäume und das Meer. Also bevor Gott das Gericht über diese Erde weiter ausführt, halten seine Engel, seine Knechte, sein Gericht zurück. Mit dem Ziel, seine Knechte zu versiegeln. Beschädige nicht die Erde, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Vers 3. Was genau bedeutet es, dass hier die Knechte Gottes versiegelt werden? Damit wir diesen Text etwas besser verstehen können, hilft es uns, wenn wir in das Buch Daniel kurz gehen. Daniel Kapitel 7, Vers 2. Dort lesen wir ähnliche Ereignisse. Daniel Kapitel 7, Vers 2. Daniel hob an und sprach: Ich schaute in meinem Gesicht in der Nacht und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer und vier große Tiere stiegen aus dem Meer herauf, eins verschieden von dem anderen. Und dann beschreibt er diese vier einzelnen Tiere. Und diese vier Tiere sind vier Königreiche, die auf dieser Erde dann auftreten werden. Und hier beschreibt er auch, dass die vier Winde festgehalten wurden, beziehungsweise dass sie losgebrochen sind. Und durch das Losbrechen dieser vier Winde entfesselten die vier Winde diese vier Königreiche, vier Mächte, die auf dieser Erde dann herrschten. Das erste Tier oder die erste Macht war das babylonische Königreich, das zweite Tier war dann das medo-persische Königreich und das dritte Tier war das griechische Königreich. Und das vierte Tier, das dann auch aus dem Meer aufstieg, beziehungsweise aufsteigen wird, ist das Reich des Antichristen. In Kapitel 7, Vers 19 aus dem Propheten Daniel heißt es dann: Darauf begehrte ich Gewissheit über das vierte Tier, das von allen anderen verschieden war. Sehr schrecklich, dessen Zähne aus Eisen, dessen Klauen aus Erz waren, das fraß, zermalmte und das Übriggebliebene mit seinen Füßen zertrat. Und über die 10 Hörner auf seinem Kopf und über das andere Horn, das emporstieg und vor den 3 abfielen. Und das Horn hatte Augen und einen Mund, der große Dinge redete, und sein Aussehen war größer als das seiner Genossen. Vers 23, er sprach, also der Engel, so: Das vierte Tier, ein viertes Königreich, wird auf der Erde sein, das von allen Königreichen verschieden sein wird, und es wird die ganze Erde verzehren und sie zertreten und sie zermalmen. Das, was der Engel hier beschreibt, finden wir fast 1:1 in Offenbarung Kapitel 13, wo wir von dem Tier lesen, das aus dem Meer heraufsteigt, der Antichrist. Lass uns Offenbarung 13, Vers 1 lesen. Und ich sah aus dem Meer ein Tier heraufsteigen. Das Meer beschreibt in gewisser Weise die Erde, die Völkerwelt. Also aus all den Völkern entsteht ein Königreich, eine Herrschaft. Und ich sah aus dem Meer ein Tier heraufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Das ist der Antichrist, das Reich des Antichristen. Und in Daniel wird uns beschrieben, dass die vier Winde losbrachen und diese vier Königreiche kamen aus der Erde hervor, sozusagen aus den Völkern hervor. Und hier in Offenbarung 7, wo die vier Winde zurückgehalten werden, wird uns beschrieben, nach diesen 3 Königreichen sozusagen, hält Gott durch die Engel die vier Winde fest, bevor das Reich des Antichristen auftritt, bevor das Reich des Antichristen an die Macht kommt, hält Gott die Winde und die Gerichte und die Ereignisse auf dieser Erde fest. Bevor das vierte Tier, also der Antichrist, und sein Reich an die endgültige Macht kommt, hält Gott jegliche Macht zurück, um seine Knechte zu versiegeln. Also bevor das Grauen und das Schrecken und das Böse durch die Regierung des Antichristen auf dieser Erde aufgerichtet wird, hat Gott noch etwas vor, nämlich 144.000 Knechte aus seinem Volk zu versiegeln. Benedikt Peters, der bekannte Bibelausleger, schreibt in seinem Kommentar über die Offenbarung: Heißt es nun in Offenbarung Kapitel 7, Vers 1, dass Gott die Winde zurückhält, dann will uns damit sagen, dass alle Mächte und Kräfte, die am Ende das antichristliche Weltreich zu oberst hinauftragen, von Gott gehalten und überwacht werden, sodass sie nicht gegen seinen Willen seine Erwählten antasten können. Gott ist souverän, Gott ist mächtig, er herrscht, er sendet Gericht und er hält Gericht zurück. Und alles tut er zu seinem Wohlgefallen, damit sein Plan in Erfüllung geht, damit sein Name verherrlicht wird. Gott hat die absolute Kontrolle über alles, zu jedem Augenblick. Zu jedem Augenblick. Und selbst wenn dann der Antichrist mit seinem Reich an die Macht kommt, geschieht es nur, weil Gott es zugelassen hat, Geschwister. Wir dürfen nicht denken, dass der Antichrist autonom handeln wird, dass er machen und tun wird, was er will. Genauso wie der Teufel bei Hiob nur tun konnte, was Gott ihm geboten bzw. zugelassen hat. Genauso wird der Antichrist, wenn er herrschen wird, auch nur tun können, was Gott zulässt. Gott ist der souveräne Herrscher. Also bevor der Antichrist kommt, versiegelt Gott seine erwählten Knechte. Und wir lesen in Vers 2, dass ein anderer Engel vom Sonnenaufgang heraufstieg, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Die Sonne geht im Osten auf, richtig? Wenn ich richtig liege, die Sonne geht im Osten auf. Und Johannes befindet sich hier auf Patmos. Und von der Insel Patmos gesehen liegt Jerusalem, also Palästina im Osten. Und dass der Engel hier vom Sonnenaufgang, also vom Osten heraufsteigt, kann ein Bild für göttliche Erlösung sein. Denn das Heil kommt aus Jerusalem. Christus, der Messias, kommt aus Jerusalem. Hier steigt also ein Engel vom Osten herauf, was in gewisser Weise symbolisieren soll, Gott versiegelt, Gott rettet, Gott schafft Heilung. Inmitten seines Zorns ist Erlösung da. Und dieser Engel hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Wir werden noch in Offenbarung 13 sehen, dass auch der Antichrist seine Knechte versiegeln wird in gewisser Weise mit dem Mahlzeichen und dass es sichtbar sein wird, wer zum Antichristen gehören wird, wer ihn anbeten wird, wer zu seinem Reich gehören wird. All die Christen, die zu dieser Zeit dieses Mahl nicht annehmen werden, es wird sichtbar sein, dass sie nicht zu dem Antichristen gehören und sie werden dafür auch in gewisser Weise verfolgt werden. Aber hier wird gesagt, dass dieser Engel das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Das heißt, der ewig Seiende, der Schöpfer, der lebendige Gott, der allmächtige Gott, er versiegelt jetzt seine Knechte. Das heißt, er geht jetzt durch diesen Engel und markiert diejenigen, die zu ihm gehören. Damit alle sehen, das sind Knechte Gottes. Und zwar an ihrer Stirn. Nun, dass sie versiegelt werden, bedeutet nicht in erster Linie, dass sie dadurch gerettet werden. Denn ein Engel kann nicht mit einem Siegel kommen und jemanden berühren und dann wird diese Person gerettet werden. Diese Personen werden alleine dadurch gerettet, dass sie an das Lamm glauben. Sie werden alleine dadurch gerettet, dass sie durch die Waschung des Blutes Jesu Vergebung ihrer Sünden bekommen und dadurch werden sie gerettet. Dieses Siegel des lebendigen Gottes markiert jedoch die Knechte Gottes und hat zwei Bedeutungen. Erstens markiert es Eigentum und zweitens markiert es Schutz. Dieses Siegel zeigt, diese Knechte sind das Eigentum Gottes und sie stehen unter einem besonderen Schutz Gottes. Also erstens, es markiert Gottes Eigentum. In den Kapitel 14, in den ersten 5 Versen, begegnen uns nochmals diese 144.000 Versiegelten. Und hier wird uns das Wesen dieser Personen beschrieben. Und hier wird uns beschrieben, dass ihr Leben gekennzeichnet ist von Gottesfurcht, von Heiligkeit und das zeichnet sie aus. Das heißt, in ihrem Leben wird man sehen, dass sie Gottes Eigentum sind. Und ich sah, Kapitel 14, Vers 1, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Ich glaube nicht, dass bei diesen Knechten hier ganz groß Jahwe und Jesus stand, sondern das soll symbolisieren, dass sie zu Gott gehören, dass sie zu Christus gehören. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den 4 lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Dies sind die, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Dies sind die, die dem Lamm folgen, wohin irgend es geht. Diese sind aus dem Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund wurde keine Lüge gefunden, denn sie sind untadelig. Das beschreibt die Knechte Gottes. Sie sind Gottes Eigentum. Und an ihrem Leben sieht man, dass sie Gottes Eigentum sind. An ihrem heiligen Wandel. Sie sind eine Erstlingsfrucht. Die Ersten aus dem Volk Israel, die erkauft wurden. Sie wurden versiegelt von Gott. Sie waren Jungfrauen. Und sie verkündigten das Evangelium oder werden das Evangelium auf dieser Erde verkündigen. Es beschreibt aber auch die Versiegelung, dass sie Gottes, unter Gottes Schutz stehen. Diese versiegelten Knechte werden, wenn Gottes Zorn durch das siebte Siegel erneut ausbricht auf dieser Erde, von Gott bewahrt werden, inmitten seines Zornes. Lasst uns hier zur Offenbarung 9, Vers 4 lesen. Und ihnen wurde gesagt, dass sie nicht das Gras der Erde, noch irgendetwas Grünes, noch irgendeinen Baum beschädigen sollten, sondern die Menschen, die nicht das Siegel Gottes an ihren Stirnen haben. Das heißt, hier durch dieses fünfte Posaunengericht werden all diejenigen auf der Erde von Gottes Gericht betroffen sein, die nicht versiegelt werden, die nicht versiegelt sind. Das heißt, diese 144.000 Knechte Gottes stehen unter Gottes besonderem Schutz mitten in seinen Gerichten. Das bedeutet nicht, dass sie den Märtyrertod nicht sterben werden. Es kann durchaus sein, dass diese 144.000 auch aufgrund ihrer Treue zu Jesus, wir werden es noch sehen, sterben werden. Aber unter Gottes Zorn des siebten Siegels und der Posaunengerichte und der Zorneschalen, das wird sie nicht treffen. Also wir sehen, diese Bedeutung des Siegels ist, sie sind Gottes Eigentum und sie stehen unter Gottes besonderem Schutz. Und diese 144.000, wir werden es später noch sehen, werden eine besondere Rolle spielen in dieser Drangsalszeit, Zeugen Gottes zu sein. Sie werden eine besondere Rolle spielen, das Evangelium sowohl zu den Juden, aber auch zu den Heiden zu bringen. Wir werden auch noch sehen, ich glaube nicht, dass diese 144.000 Versiegelten aus dem Volk Israel die einzigen aus dem Volk Israel sein werden, die gerettet werden. Ich glaube, dass aus dem Volk Israel eine weitaus größere Zahl gerettet wird. Aber diese 144.000, die versiegelt werden, haben einfach eine besondere Aufgabe von Gott in dieser Drangsalszeit, nämlich durch die Drangsal, durch diese Gerichte hindurchgeführt zu werden, um Zeugnis zu sein, um zu missionieren, um zu evangelisieren. Das ist also die Bedeutung der Versiegelung. Gott hält seine Gerichte zurück, um in dieser Zeit sein Volk zu sammeln und die Erstlinge seines Volkes zu versiegeln, sie zu seinem Eigentum zu machen und sie zu bewahren. Nun die Gruppe der Versiegelten. Der zweite Punkt, die Verse 4 bis 8. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus jedem Stamm der Söhne Israels. Geschwister, zu Recht hat ein Bibelausleger in seinem Kommentar gesagt, dass Offenbarung Kapitel 7, Vers 4 und folgende Verse eine der meist diskutierten Passagen in der Offenbarung ist. Und ich will nicht behaupten, dass ich hier als ein Theologe stehe, der diese Passage zu 100% verstanden hat und dass die Lehre, die ich heute weitergeben werde und vertreten werde, zu 100% stimmt. Ich will in Demut an diesen Text herangehen, aber ich will auch an diesen Text herangehen in der Gewissheit, dass der Heilige Geist hier nichts Verschlüsseltes hineingeschrieben hat, sondern dass der Heilige Geist offen schreibt und dass er uns klar und deutlich zeigen und sagen will, was er mit diesem Text gemeint hat. Wisst ihr, viele spekulieren darüber, sind hier die Zahlen, also die 144.000 und auch die 12.000 aus jedem Stamm, sind sie symbolisch oder wörtlich zu verstehen? Also ist es einfach nur eine große Zahl oder sind es wirklich 144.000? Ist das Volk Israel, das hier genannt wird, einfach nur ein Synonym für die Gemeinde oder geht es hier wirklich um Israel? Das sind Dinge, über die spekuliert und über die diskutiert wird. Ich glaube nicht, dass der Heilige Geist hier uns versuchen wollte, dass wir anfangen zu spekulieren und Dinge hineinzulegen, was nicht hier steht, sondern wir können hier einfach lesen und glauben, was hier steht. So wollen wir in Demut, in Ehrfurcht, aber in Glauben an diesen Text herangehen, dass wir verstehen können, was Gott hier sagen wollte. Hier werden nun zuerst die Zahl und im Anschluss dann die Herkunft der versiegelten Personen genannt. Zunächst die Zahl, und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelten, Versiegelte. Es ist einfach nur ein Synonym für eine große Zahl, oder können wir es hier wirklich wörtlich verstehen, dass es 144.000 Versiegelte sind? Es spricht in meinen Augen nichts dagegen, dass wir hier die 144.000 Versiegelte wörtlich nehmen können. Dass es hier wirklich um 144.000 persönliche Individuen, Seelen geht. Gott hat zum Beispiel zur Zeit von Elia 7.000 Propheten bewahrt. Diese Zahl nehmen wir auch wörtlich, oder? Wir nehmen viele Zahlen in der Bibel wörtlich. Wieso nicht auch hier die 144.000 Versiegelte? Und wenn Gott vorhatte, mit diesen 144.000 einfach nur eine große Zahl zu symbolisieren oder zu meinen, wieso schreibt er da nicht? Und ich hörte eine Zahl von unzähligen Versiegelten. Denn genau das lesen wir doch in Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jedem Stamm und aus jeder Nation. Ich glaube, Gott wollte hier deutlich machen, dass er aus seinem Volk 144.000 Seelen versiegelt, Seelen erwählt hat, und er kennt sie jetzt schon, und sie werden sein sein. Und sie werden unter seinem besonderen Schutz stehen. Wenn es einfach nur eine große Zahl symbolisieren sollte, dann hätte Gott es, denke ich, anders niederschreiben lassen. Und dies macht deutlich, Gott hat ein Ziel mit diesen 144.000 Seelen in der Drangsalszeit. Er hat eine bestimmte Zahl erwählt. Genauso wie er auch eine bestimmte Anzahl von Heiden erwählt hat, die zum Glauben kommen sollten, bis die Vollzahl der Heiden erlöst wird. Das lesen wir in Römer 11, Vers 25. So hat Gott auch hier eine bestimmte Zahl von Juden erwählt, nämlich 144.000, die in der Drangsalszeit eine Rolle spielen werden. Die Erstlinge, die in dieser Zeit zum Glauben kommen. Jungfrauen, heilige Personen, die sein Evangelium verkündigen werden. Aber er beschreibt auch die Herkunft. 144.000 Versiegelte aus jedem Stamm der Söhne Israels. Wie gesagt, manche nehmen an, dass hier die Söhne Israels ein Synonym für die Gemeinde ist. Interessant ist jedoch, dass immer, wenn wir im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, in den Evangelien oder auch in den Briefen von Paulus oder Petrus, immer wenn wir von den Israeliten lesen, ist damit immer die physischen Nachkommen Abrahams gemeint. Es sind immer die leiblichen Nachkommen Abrahams gemeint, wenn von Israel die Rede ist, auch im Neuen Testament. Wenn Jesus davon redet, wenn Paulus von den Israeliten redet, dann ist immer von den leiblichen Nachkommen Israels die Rede. Und deswegen können wir oder müssen wir auch davon ausgehen, dass Johannes hier, inspiriert durch den Heiligen Geist, auch hier in diesem Text von den leiblichen Nachkommen Abrahams redet und schreibt. Wir finden keinen Hinweis im Neuen Testament, dass Israel vergeistlicht für die Gemeinde steht. An dieser Stelle ist es gut und hilfreich, Robert Thomas zu zitieren, ein bekannter Autor oder auch Kommentator über die Offenbarung. Er schreibt folgende Worte: Es existiert weder in den Kirchenschriften noch im Neuen Testament kein eindeutiges Beispiel, dass die Gemeinde Israel genannt wird, bis circa 160 nach Christus. Erst dort finden sich in gewisser Weise Schriften, wo Israel ein Synonym für die Gemeinde ist. Diese Tatsache lähmt jeden Versuch, Israel hier als Gemeinde zu identifizieren. Ich denke, das macht uns deutlich, dass hier nicht von der Gemeinde die Rede ist, sondern wirklich von den leiblichen Nachkommen Abrahams, von den Juden. Und wenn wir hier noch hinzunehmen und bedenken, dass alle Verheißungen des Alten Testaments gegenüber Israel wörtlich zu verstehen sind, muss Gott an den leiblichen Nachkommen Abrahams noch sein Versprechen erfüllen, nämlich, dass sie das Land erben, das er ihnen versprochen hat. Denn Israel hat niemals das gesamte Land eingenommen, das ganze Land, das Gott ihnen verheißen, versprochen hat niemals Israel vollkommen gehört. Die Erfüllung dieses Versprechens, das Gott Abraham gegeben hat, das Gott den den Vätern gegeben hat, steht also noch aus. Und es wird sich noch erfüllen. Und hier sehen wir, dass Gott anfängt, sein Volk wieder zu sammeln und dass Gott dieses Versprechen in Erfüllung bringen wird, indem er sein Volk hier sammelt und, indem er seinem Volk im tausendjährigen Reich dieses verheißene Land wirklich geben wird. Wörtlich, so können wir es verstehen aus dem Alten Testament. Wir müssen nicht verstehen, dass dieses Erbe geistlich zu sehen ist und dass wir als Gemeinde jetzt das Erbe empfangen haben in Jesus Christus. Nein, die leiblichen Nachkommen Abrahams werden dieses Erbe noch in Besitz nehmen, und zwar im tausendjährigen Reich. Und Gott erfüllt hier, beginnt hier sein Versprechen zu erfüllen. Und ja, es ist richtig, dass die 10 Stämme Israels, also aus dem Nordreich 700 vor Christus, durch die Assyrer zerstreut wurden. Und dass man sehr, sehr, sehr schwer zuordnen kann unter den Juden, wer zu diesen Stämmen gehört. Und ja, es ist auch richtig, dass die 2 weiteren übrig gebliebenen Stämme aus Juda 70 nach Christus bei der Zerstörung Israels auch zerstreut wurden. Und menschlich gesehen ist es schwierig nachzuvollziehen, wer zu welchem Volk gehört. Das schließt aber nicht aus, dass Gott unwissend darüber ist, wer zu wem gehört. Denn Gott weiß alles. Und Gott ist in der Lage, sein Volk wieder zu sammeln. Und Gott ist auch in der Lage, diese 12 Stämme, von denen hier die Rede ist, wieder zu sammeln und aus diesen 12 Stämmen 12.000 Personen zu versiegeln. Hier in den Versen 5 bis 8 haben wir nun eine Liste aus jedem Stamm von Israel, 12.000 Versiegelte. 12.000 Personen aus jedem Stamm, die Gott erwählt hat, die Gott versiegelt hat, sein Eigentum zu sein und eine besondere Aufgabe in dieser Drangsalszeit zu haben. Wir finden im Alten Testament viele, über 20 Listen von den Söhnen Abrahams, von den 12 Stämmen Israels. Und diese über 20 Listen sind nicht alle identisch zueinander. Also wenn wir von diesen 20 Listen 20 davon vergleichen, dann sind 18 unterschiedlich. Mal, also die Namen haben unterschiedliche Anordnungen und Rangordnungen. Und so verwundert es uns auch nicht, wenn wir diese Liste hier vergleichen mit den Listen aus dem Alten Testament, dass sich diese Liste auch unterscheidet von Listen aus dem Alten Testament. Aber eine Besonderheit hat diese Liste hier in Offenbarung 7, denn es fehlt der Stamm Dan. Dan wird hier in Offenbarung 7 nicht erwähnt. Und meine Absicht heute Abend ist nicht die, zu erklären oder versuchen auszulegen, wieso Dan hier fehlt. Es gibt verschiedene Erklärungen, wieso Dan hier nicht aufgeführt wird. Einige begründen es damit, dass der Antichrist aus dem Stamm Dan kommen wird. Die anderen begründen, weil Dan so einen großen Gräuel und so ein großes Götzendienst betrieben hat. Im Buch Richter können wir das nachlesen. Deswegen wurde der Stamm Dan verworfen. Und so gibt es viele verschiedene Auslegungsversuche, wieso Dan hier in dieser Liste nicht aufgeführt wird. Aber ich glaube, es ist gar nicht so bedeutend oder so wichtig zu grübeln und zu verstehen, wieso ist Dan hier nicht aufgelistet. Denn wir lesen in Hesekiel Kapitel 48, wo uns das neue Jerusalem und der Tempel und die Stadt beschrieben wird, dass dort auch der Stamm Dan dabei sein wird, dass alle 12 Stämme Israels im neuen Jerusalem sein werden oder während dem tausendjährigen Reich auf dieser Erde herrschen werden. Lass uns hierzu ganz kurz Hesekiel 48 aufschlagen. Vers 32. Hier wird uns der Tempeldienst beschrieben, da wird uns hier die heilige Stadt und ihre Abmaße und ihre Tore beschrieben, alles ziemlich ausführlich, wie es dann im tausendjährigen Reich sein wird. Und dann lesen wir in Hesekiel Kapitel 48, Vers 32, und zur Oberseite hin 4.500 Ruten und 3 Tore. Das Tor Josefs 1, das Tor Benjamins 1, das Tor Dans 1. Hier wird Dan erwähnt, während der tausendjährigen Herrschaft Jesu Christi auf dieser Erde. Und wir lesen auch in Offenbarung 21, Vers 12, dass im neuen Jerusalem auch 12 Namen der 12 Stämme Israels auf den 12 Toren stehen werden. Auch dann wird darunter sein. Das heißt, wir müssen nicht spekulieren. Wir finden auch keine eindeutigen Hinweise, wieso Dan hier in Offenbarung 7 fehlt. Aber es muss auch uns nicht interessieren. Ich glaube, dass der Heilige Geist diesen Text hier aufschreiben lassen hat, um uns Gottes Bundestreue aufzuzeigen. Um zu zeigen, dass Gott sein Versprechen an seinem Volk hält und ausführen wird, was er versprochen hat. Der Heilige Geist wollte uns aufzeigen, dass Gott mitten in seinem Zorn, mitten in seiner Gerichte Gnade walten lässt und sein Volk beginnt zu sammeln, zu wählen, zu versiegeln und zu gebrauchen. Und das sehen wir hier in diesen ersten 8 Versen. Die erste Personengruppe, die versiegelten Knechte aus dem Volk Israel. Inwiefern sollen diese zukünftigen Ereignisse, die noch ausstehen, die noch kommen werden, uns jetzt und hier beeinflussen und prägen und lehren, gottesfürchtig zu wandeln? Nun, erstens sollen wir ermutigt werden, indem dass Gott treu ist und dass er sein Versprechen hält. Und zwar nicht nur an seinem Volk Israel, sondern auch an seiner Gemeinde. Gott ist Wahrheit. In ihm ist gar keine Lüge. Und alles, was Gott gesagt hat, jemals, was Gott jemals gesagt hat über sein Volk Israel oder auch über die Gemeinde, wird er erfüllen. Wenn Gott also gesagt hat, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde niemals überwältigen wird, dann können wir darauf vertrauen. Wenn Gott also gesagt hat, dass du dich nicht kümmern musst über den morgigen Tag, was du essen oder was du trinken sollst oder was du anziehen sollst, dann kannst du darauf vertrauen. Selbst wenn es an manchen Tagen nicht so aussieht. Selbst wenn wir unseren Job verlieren oder sonstige Dinge. Gott hat gesagt, es fällt kein Haar von deinem Haupt auf den Boden, von dem ich es nicht weiß. Und wenn selbst die Blumen auf dem Feld schöner gekleidet sind wie Salomo, werde ich mich dann nicht um dich kümmern, der du erworben wurdest durch das Blut meines Sohnes? Und wenn ich selbst die Vögel im Himmel versorge mit Essen, werde ich dann nicht auch dich versorgen mit Essen und Nahrung? Bist du nicht weitaus kostbarer als die Vögel im Himmel, der du erkauft wurdest durch das Blut meines Sohnes? Wir können auf alle Verheißungen und Versprechen Gottes aus dem Alten Testament, aber auch aus dem Neuen Testament, unser volles Vertrauen werfen. Und vor allen Dingen können und sollen wir unser ganzes Vertrauen auf die Person und auf das Werk von Jesus Christus werfen. Denn das ist unsere einzige Hoffnung, die wir auf dieser Erde haben. Sein Leiden und Sterben stellvertretend für uns am Kreuz und seine Auferstehung. Diese Offenbarung, dieses Versprechen, das alleine in ihm Rettung ist, darauf sollten wir unser Vertrauen setzen. Als zweites können wir sehen oder sollen wir ermutigt werden, dass Gott die Gottlosen richtet, aber die Kinder Gottes werden bewahrt. Und wenn das in der Zukunft der Fall sein wird, dann ist es auch gegenwärtig der Fall. Dass Gott einen besonderen Schutz über seine Gemeinde und über seine Kinder gelegt und gesetzt hat. Und selbst dort in Ländern der Verfolgung erleben Christen Gottes Gegenwart in besonderer Weise. Und auch wenn es bei uns enger und brenzlicher wird, können wir uns sicher sein. Gott wird uns bewahren. Gott hält seine Hand über uns. Gott wird uns tragen und führen. Und er wird uns die nötige Kraft geben, die wir brauchen für die Herausforderungen, die da kommen werden. Und als drittes können wir aus diesem Text lernen, so wie die 144.000 Versiegelten aus dem Volk Israel evangelistisch tätig sein werden und von Gott ausgesendet werden, das Evangelium zu predigen, so sind auch wir als Gemeinde heute ausgesendet worden von Gott, von Jesus Christus. Geht nun hin in alle Welt und mache zu Jüngern. Und das können wir immer wieder neu hier aus der Offenbarung lernen. Wenn wir die zukünftigen Gerichte betrachten, dann soll es uns jetzt gegenwärtig anspornen, heilig zu sein, aber auch hinauszugehen und den Menschen diese gute Botschaft zu verkündigen, damit sie, solange es heute heißt und solange sie die Stimme Gottes hören, ihre Herzen nicht verstocken, sondern Buße tun, umkehren und an Jesus Christus glauben. Amen.